Hallo, herzlich willkommen bei der Letzte Aufguss, dem Klimapodcast der Presse.
Bei uns hört ihr die entscheidenden Fakten in Sachen Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit.
Mein Name ist Matthias Auer.
Ich bin Christine Meierhofer.
Und mein Name ist Michael Lohmeier.
Ja, wir starten jede Folge mit einem Mitbringsel. Ich habe euch ein kleines Ratespiel diese Folge mitgebracht. Und ich frage euch jetzt, was ist eine Himmelstreppe?
Gibst du uns einen Tipp? Wo, also
es
hat es mit dem Himmel zu tun?
Ja, nicht so wirklich. Es hat mit dem heutigen Thema zu tun.
Also dann das irgendwo am Meeresgrund?
Ja.
Vielleicht ist das sowas wie ein Notausstieg für Menschen oder Roboter, die möglichst tief, warum lachst du?
Ja.
Rate ich gut? Die halt tief am Meeresgrund unterwegs sind und dann schnell hinauf müssen und dann haben sie, weiß ich nicht, so wie ein Seil, eine Himmelstreppe. Oder wo sie so auf Stationen vielleicht auftauchen, wegen einem Druckausgleich?
Ja, fast richtig, Matthias. Es ist so eine Art Aufstiegsmöglichkeit, allerdings nicht für Menschen oder Roboter, sondern für andere Lebewesen. Himmelstreppen sind Strömungen in der Tiefsee und manche Lebewesen streuen ihre Samen und Larven in der Tiefsee aus und nutzen dann solche Himmelstreppen, um schnell wieder anderswo hinzukommen.
Spannend.
Warum frage ich euch sowas Komisches über die Tiefsee? Donald Trump hat wieder mal ein Dekret unterschrieben. Und zwar eines, das nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat wie schon andere davor. Das aber trotzdem folgenschwere Auswirkungen auf die Ökosysteme der Meere und auch auf die internationale Zusammenarbeit haben könnte. Milo, was hat denn der Trump da unterschrieben?
Ja, der Trump hat unterschrieben ein 5 Seiten langes Dokument. In dieser Executive Order geht es um den Tiefseebergbau, wo er innerhalb von 2 Monaten eigentlich einen klaren Bericht darüber haben möchte, was von den USA möglich ist, innerhalb der nächsten Zeit an Unterseeaktivitäten zu starten. Und er lädt auch andere Länder ein, sich da hinter den Vereinigten Staaten zu scharen, um den Tiefseebergbau zu starten.
Es ist ja nämlich im Moment so, dass Tiefseebergbau nicht rechtlich geregelt und damit auch nicht legal ist.
Also die USA versuchen da etwas zu erlauben, was man eigentlich sonst nirgends darf. Und das machen sie, weil sie sich große Hoffnungen machen, mittels Tiefseebergbau, also unten am Meeresgrund, Tonnen wertvoller Materialien zu finden. Ja.
Genau, also das steht ganz auf den ersten 1,5 Seiten, ist es ausführlich irgendwie erläutert, welche Erwartungen die Vereinigten Staaten haben, welche strategischen Interessen und auch militärische Interessen sie haben. Die Vereinigten Staaten wollen die Stellung, die momentan China hat, beim unterseeischen Bergbau einerseits und andererseits bei den notwendigen Materialien und Rohstoffen. Das sind die Chinesen momentan sehr erfolgreich und haben sehr viele Vorkommen und da will der Trump offenbar ein Gegengewicht aufbauen.
Er plant da vor allem Mangan, Nickel, Kupfer und Kobalt an die Oberfläche zu holen. Diese Materialien, die lagern unten in der Tiefsee in Form von sogenannten Manganknollen. Also das klingt jetzt irgendwie organisch, ist es aber gar nicht. Wenn man Manganknolle googelt, dann findet man ganz interessante Bilder, schaut ein bisschen aus wie so versteinerte, übergroße Trüffelknollen oder so. Das sind aber eigentlich Gesteinsablagerungen. Und diese Knollen, die haben es in sich, weil sie eben unter anderem diese Materialien, die ich gerade aufgezählt habe, enthalten. Und da habe ich den Tiefseeforscher Matthias Heckel gebeten, uns diese Knollen einmal zu beschreiben.
Die Knollen kommen vor in Wassertiefen größer als 4000 Meter. In fast allen Ozeanen auf der Welt, also sowohl im Pazifik, im Indischen Ozean, aber auch im Atlantik. In der Ostsee gibt es welche, also auch in flacheren Gewässern. Aber die Metallgehalte sind sehr unterschiedlich. Sie wachsen zum Teil auch unterschiedlich, diese Knollen, je nachdem, wo wir sind. Im Pazifik ist vor allen Dingen ein Gebiet interessant, was zwischen Mexiko und Hawaii liegt, die sogenannte Clarion-Clipperton Fracture Zone. Da gibt es eben diese Kartoffelfaustgroßen Konkretionen, die so ähnlich wachsen oder die wir auch datieren können, so wie Baumringe. Also man sieht auch tatsächlich, wenn man sie durchsägt, sieht man, dass sie so mit konzentrischen Ringen tatsächlich wachsen. Und das tun sie mit ungefähr 1 bis 2 Millimeter pro Million Jahre. Das heißt, die Knollen sind so im Schnitt irgendwas zwischen 5 und, ich glaube, die älteste datierte Knolle war 12 Millionen Jahre alt.
Also wirklich uralte Gesteinsknollen, die da sozusagen am Meeresboden herumliegen. Dazu muss man wissen, dass die Tiefsee, alles was dort unten lebt, wie es dort unten ausschaut, wie es dort unten zugeht, unter Anführungszeichen, für uns noch ein relatives Rätsel ist. Welche Lebewesen dort unten überhaupt wohnen, wie die Nahrungskette dort funktioniert, das weiß man alles noch nicht so genau. Beispielsweise in dieser Clarion-Clipperton-Zone, von der der Herr Heckel schon gesprochen hat.
Wir wissen aber tatsächlich immer noch nicht, wie hoch die Biodiversität in den Gebieten ist. Alle unsere Kurven sind immer noch ansteigend. Das zeigt eben, dass das am Ende, weil es auch eine große Fläche ist, also es ist eben, erstreckt sich, ist ein Gebiet, was sich erstreckt zwischen Mexiko und Hawaii, hat dann so eine Ausdehnung von über 4000 Kilometern Ost-West und fast 2000 Kilometer Nord-Süd-Ausdehnung. Aber wir haben keine komplette flächige Analyse bisher und auf jeder Ausfahrt, die wir durchführen, finden wir auch immer ein paar hundert neue Arten, die wir dann hochholen.
Also da gäbe es noch jede Menge zu erforschen und zu analysieren in der Tiefsee, bevor man da jetzt Roboter zum Tiefseebergbau hinunterschickt. Aber Matthias, die Welt braucht schon jetzt dringend Rohstoffe.
Ganz kurz noch zu dem, was du gesagt hast, das ist viel zu erforschen. Das ist ja auch der Grund, warum viele Staaten sich für ein Moratorium ausgesprochen haben. Aber nichtsdestotrotz soll es jetzt zumindest laut den USA und laut Donald Trump losgehen. Die Frage, brauchen wir die Rohstoffe, die dort lagern? Können die Unternehmen das gut verwenden? Wird man wahrscheinlich mit Ja beantworten müssen. Also wenn es da gibt, Mangan, Nickel, Kobalt, all das ist in Batterien, Smartphones, Laptops, E-Bikes, überall verbaut, auch in Windrädern. Und der Bedarf nach diesen oder Bedarf an diesen kritischen Mineralien wird sich auch noch deutlich steigern. Also die Internationale Energieagentur schätzt zum Beispiel, dass sich der Bedarf bis 2030 verdreifachen wird. Aber nur bei ganz wenigen Mineralien könnte es selbst bei so einem starken Wachstum zu einer echten Knappheit kommen. Also gerade bei Kupfer und Lithium möglicherweise. Ein Problem ist eher, dass man bei den momentanen Rohstofflieferanten oft sehr stark in Abhängigkeit von einem Land gerät. Also China ist da bei den verarbeiteten kritischen Rohstoffen sicher der Hauptlieferant. Das ist mit ein Grund, warum manche eben sagen, naja, in der Tiefsee könnte man sich da ein bisschen mehr Unabhängigkeit von einzelnen Lieferanten an Land erarbeiten. Ob es wirklich notwendig ist, da sind die Forscher eigentlich eher skeptisch. Also die meisten sagen, es wird weder für die Energiewende noch sonst für die Digitalisierung tatsächlich notwendig sein, auf die Bodenschätze am Meeresgrund zuzugreifen. Dafür gibt es auch an Land an sich mehr als genug. Gerade bei Kobalt und Mangan könnten die Weltmärkte ein bisschen entlastet werden. Das sind aber auch schon die einzigen beiden Mineralien.
Wie viel wäre denn da unten von dem, was wir bräuchten?
Da gibt es natürlich nur Schätzungen. Mhm. Eine relativ gute Schätzung gibt es eben für die Clarion-Clipperton-Zone. Da gibt es zumindest bei Nickel und Kobalt so viel, dass es den Weltbedarf auf Jahrzehnte decken könnte. Also das heißt, wenn man jetzt nur diesen Blickwinkel einnimmt, dann würde das schon Sinn machen, sich da mal anzusehen, ob sich das denn auch lohnt, da hinunter zu gehen. Weil so einfach ist es nicht. Das kostet sehr, sehr viel Geld, auch mehr Geld, als das an Land zu unternehmen. Vielleicht noch zu der Grundfrage an sich, wie viele Rohstoffe brauchen wir und wie viele Rohstoffe brauchen wir deshalb aus der Tiefsee, muss man dazu sagen, dass das natürlich, jetzt ist 2030 nicht so weit in der Zukunft, aber es liegt in der Zukunft und auch die Prognosen von den diversen Organisationen ändern sich stetig, hängt immer davon ab, wie viel Wirtschaftsentwicklung man annimmt, wie viel technologischen Fortschritt man annimmt. Es basiert immer auf dem Status quo auch der Technologie und da kann es eben große Veränderungen geben. Ein Beispiel, das ich da gern nennen würde, ist die Batterieindustrie, wo 80% der kritischen Mineralien vermutlich eingesetzt werden künftig. Die haben jetzt natürlich einen sehr hohen Bedarf an Lithium, Lithium-Ionen-Batterien, auch an Kobalt etc., aber es gibt da eben auch einen Trend hin zu anderen Batteriearten. Und der wirkt sich auch schon aus. Also heuer zum Beispiel hat die globale Batterieindustrie oder wird angenommen, dass sie heuer um ein Viertel weniger Nickel braucht als im Vorjahr. Also man sieht, da ist die Verschiebung, auch die technologische Verschiebung, schon sehr groß. Und also das macht die Abschätzung, wie viel dieser Rohstoffe wir wirklich brauchen und deshalb vielleicht auch bergen sollten, sehr, sehr unsicher.
Also so viel zum wirtschaftlichen Hintergrund dieses Unterfangens. Aber es gibt massive Kritik daran, du hast es schon ein bisschen durchblicken lassen, von Umweltorganisationen angefangen bis hin zu Stimmen aus der Wissenschaft.
Und auch aus der Wirtschaft, möchte ich da vielleicht kurz einwerfen. Also auch,
guter Punkt, ja.
Auch Unternehmen wie Philips, Volvo, BMW, Samsung, Google, Microsoft haben alle schon gesagt, sie wollen keine kritischen Rohstoffe aus der Tiefsee in ihren Geräten verbauen.
Das hat einen Grund, denn obwohl wir eben so wenig noch wissen über die Tiefsee, lässt sich schon ziemlich klar sagen, dass Tiefseebergbau arge Auswirkungen auf diesen Lebensraum hätte und das vor allem langfristig.
Genau, das beginnt schon damit, dass der Sand, mehr oder weniger, der am Boden liegt, der wird aufgewirbelt und es dauert sehr, sehr lange, bis sich dieser Sand wieder setzt. Und es gibt eine Untersuchung, die über Jahrzehnte geht, wo ein Bergbau, ein unterseeischer, auf sehr kleiner Fläche gemacht worden ist. Und da vor ein paar Jahren, vor 2 oder 3 Jahren, haben die Wissenschaftler sich angeschaut, wie schaut's da unten noch aus? Und es waren noch immer die Spuren dieser Geräte, die zum Einsatz gekommen sind, zu sehen. Und es war noch immer nicht die gleiche Population sozusagen von Lebewesen zu finden, sondern es war immer irgendwie anders. Das heißt, es muss davon ausgegangen werden, dass jeglicher Eingriff viele, viele Jahrzehnte einfach feststellbar ist. Und wenn es dann in einem Gebiet, also in größerem Maßstab passiert, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit von Umweltschäden sehr, sehr hoch. Und man beeinflusst oder vernichtet dann eine Biodiversität, die nur zu einem Bruchteil bekannt ist.
Genau von diesen Langzeituntersuchungen, die du jetzt erwähnt hast, hat mir auch Matthias Heckel erzählt.
Ja, also wir wissen aus kleinen Störungsexperimenten, die schon in den 90er Jahren gemacht worden ist, die wir uns auch wieder angeguckt haben die letzten Jahre, also nach die ältesten Störungsspuren sind über 40 Jahre alt, wissen wir, dass da keine Wiederbesiedlung stattgefunden hat. Und das sind wirklich kleine Störungen. Das ist dann vielleicht so eine Strecke von 500 Metern, 2 bis 3 Meter breit. Und auch da sehen wir halt, obwohl natürlich von rechts und links gut eine Wiederbesiedlung möglich wäre, dass das nicht stattfindet. Und das liegt daran, dass der Meeresboden mit dem organischen Material da eben abgetragen ist. In den Gebieten dann zum einen festere Sedimente jetzt an der Oberfläche liegen, die schwerer zu besiedeln sind. Zum anderen einfach kein Nahrungsangebot in diesen gestörten Spuren ist. Und das ganze System durcheinander geraten ist. Und das Leben läuft in der Tiefsee eben sehr, sehr langsam ab. Also alles, was oben an der Meeresoberfläche gebildet wird, an Algenblüten, die dann absterben und runtersinken, da kommt gerade mal noch in der Tiefsee weniger als 1% davon an. Das heißt, wir haben tatsächlich auch Sedimentationsraten, also Aufwuchs an Sedimenten, die sich abspielen, so im Bereich von 0,5 Zentimeter pro 1000 Jahre. Also pro Jahr weniger als die Dicke eines menschlichen Haares, was darunter regnet. Und deswegen ist eben das Nahrungsangebot da unten auch sehr gering. Und der ganze Metabolismus der Organismen und auch der Mikroorganismen läuft sehr, sehr langsam ab. Und wenn man das System stört durch den Abbau, dann findet halt auch so eine Wiederbesiedlung und Rekolonisierung halt erst über sehr, sehr lange Zeiträume statt. Also wir können über mathematische Modelle so ein bisschen Vorhersagen dazu machen, wie schnell sich so diese Stoffflüsse, Organikabbau durch Mikroorganismen da wieder erholen. Und dann sehen wir eben, dass das viele tausend Jahre dauern wird. Und das liegt an diesen geringen Sedimentationsraten. Es muss erst wieder frisches organisches Material von der Meeresoberfläche runterregnen. Und das ist dann eine ganz einfache Rechnung. Wenn Tiefseebergbau die oberen 5 bis 10 Zentimeter entfernt mit den Manganknollen, und so sieht die momentane Technik aus, dann ist eben bei 0,5 Zentimeter pro 1000 Jahre, dauert das 10 bis 20.000 Jahre, bis diese Schicht wieder aufgefüllt ist.
Also das würde unendlich lang dauern.
Ja, und das ist Punkt, wo die internationale Staatengemeinschaft, also die Vereinten Nationen, darüber diskutieren, und zwar seit Jahrzehnten diskutieren, wie denn mit dem Allgemeingut Meer und alles, was darunter ist, umgegangen werden sollen. Da gibt es das International Law of the Sea. Seit den 1950er Jahren ist es in einer ersten Stufe verabschiedet worden. Das Interessante bei der Sache ist, dass die Amerikaner das unterschrieben haben, aber nicht ratifiziert. Das heißt, es ist kein geltendes Recht in den Vereinigten Staaten. Im Zuge dieser Verhandlungen ist dann eine eigene Behörde, quasi UNO-Behörde gegründet worden, die International Seabed Authority, die Lizenzen für Bergbau vergeben kann. Aber auch bei dieser Vereinigung sind die Amerikaner nicht dabei, also offiziell nicht dabei, sie anerkennen das nicht. Sie sind aber, und das ist irgendwie das Groteske bei der Geschichte, sie sind aber bei allen Meetings irgendwie als informelle Beobachter dabei und sind natürlich sehr mächtig, weil amerikanische Regierungen immer sehr viel Geld investieren in Dinge. Nur bei der letzten Konferenz, die es von dieser Behörde gegeben hat, war wieder ein großes Thema der Mining Code. Da wird festgelegt, in welcher Art und Weise dieser Bergbau über die Bühne gehen kann und soll und wo, mit welchen Geräten etc. etc. Es sind sehr viele Fragen, insgesamt mehr als 2000, die zu klären sind. Und es braucht natürlich eine Zeit. Diese Konferenz hat jetzt stattgefunden vor einigen Wochen und führt jetzt natürlich dazu, dass die Amerikaner jetzt mit der Executive Order da voll dagegen fahren und sagen, was auf internationaler Bühne vereinbart wird, interessiert uns nicht. Wir wollen unser eigenes Programm durchziehen. Das ist der Punkt, wo jetzt die Executive Order greifen soll.
Problematisch in dem Zusammenhang ist ja, dass es, obwohl es ein klarer Bruch internationalen Rechts ist, es keinerlei Durchsetzungsmöglichkeiten gibt. Also man kann die USA de facto nicht daran hindern, so Unternehmen wie der Mining Company tatsächlich auch Explorationslizenzen zu vergeben und den Tiefseebergbau zu ermöglichen. Zumindest habe ich das immer so verstanden.
Genau so ist es. Wobei man natürlich riskiert, wenn man das so formuliert, dass man von amerikanischen Politikern dann gleich niedergeklagt werden könnte, weil für die Amerikaner ist das natürlich kein geltendes Recht. In den USA gilt es nicht.
Ja, aber übrig bleibt, es gibt, die anderen Staaten haben de facto keine Druckmittel.
Genau. Das Ganze ist also auch ein rechtlicher und politischer, extrem spannender Vorgang, unter Anführungszeichen. Und ich habe dazu auch noch bei einer Politikwissenschaftlerin angerufen, bei Alice Vadrow. Sie ist spezialisiert auf Meeresschutz und eben die Prozesse, wie wir uns verständigen darüber, was wir da eigentlich mit diesen Meeren machen und wie wir da multilateral zusammenarbeiten. Und ich habe sie gefragt, ob so gemeinsame Abkommen und Verhandlungen gerade vor dem Hintergrund dieser Ereignisse überhaupt noch eine Zukunft haben, wenn dann eh immer einer nicht mitmacht und halt tut, wie es ihm passt. Und das hat sie mir geantwortet.
Im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass die Politisierung ein unglaubliches Ausmaß angenommen hat, dass wissenschaftliches Wissen tatsächlich sehr stark politisiert wird, dass die Fronten sich extremst verhärtet haben. Aber das war erwartbar. Also ich denke, dass die ökonomischen Konflikte, die mit dem Umweltschutz verbunden sind, jetzt einfach explizit am Verhandlungstisch liegen, während sie vielleicht vor 30 Jahren natürlich präsent waren, aber vielleicht noch eher implizit. Man hat eben versucht, sich auf gemeinsame große Ziele zu einigen. Und jetzt geht es darum, wie können wir die umsetzen. Und das geht nicht ohne den Umbau unserer Wirtschaftssysteme, ohne eine Umverteilung von Ressourcen, ohne wirklich, sagen wir mal, ans Eingemachte zu gehen, ja. Und deswegen erstaunt es mich nicht, dass jetzt diese Konflikte aufbrechen. Und ich sehe die internationalen Umweltverhandlungen auch als Chance, tatsächlich über diese Dinge zu verhandeln, wissend, dass sich die Fronten verhärten und es sicher nicht einfacher wird. Aber gar nicht zu sprechen, ist aus meiner Sicht nicht die richtige Lösung.
Also internationale Gespräche sind, wie wir hören, so ergebnislos sie oft wirken wollen, wie wir das ja auch von den Klimakonferenzen kennen, weiterhin sicher wichtig. Nichtsdestotrotz halten sich bestimmte Akteure wie im Moment die USA einfach nicht daran, wollen jetzt eben Förderlizenzen vergeben. Wer kommt denn da überhaupt in Frage? Sind die Unternehmen schon so weit, dass sie tatsächlich Tiefseebergbau auch betreiben können?
Also es gibt einige Unternehmen, die sehr wohl das technische Gerät zumindest haben und jedenfalls Versuche starten können, mit diesem Abbau zu beginnen. In der allerersten Reihe steht da und ist zu nennen The Mining Company, das ist ein kanadischer Konzern, der zunächst einmal über diese Unterseebehörde versucht hat, mehr oder weniger sich einen Starttermin zu erpressen, irgendwie im Zuge der Konferenz. Und wie absehbar gewesen ist, dass das scheitern wird, hat es gleichzeitig Meetings gegeben im Weißen Haus und auch einen Antrag von der Mining Company von den USA eine Lizenz zu bekommen. Und tatsächlich ist das erste Etappenziel, wenn man so will, dieser Executive Order sind Berichte, einmal den Status Quo zu erheben und dann in weiterer Folge auch Lizenzen, die es schon gibt, zu revidieren, anzupassen und auch neue auszustellen. Aber noch einmal, fraglich ist, was dann tatsächlich umgesetzt wird und auch in welcher Zeit.
Ja, das ist eine zweifach gute Frage, nicht nur, weil wir ja wissen, dass Donald Trump oft was sagt und dann was anderes macht, sondern auch, weil es ein bisschen die Frage inkludiert, wie viel von den Ideen und Plänen, die es da jetzt gibt, rechnet sich denn dann am Ende auch? Du hast The Metals Company angesprochen, ich glaube, da war nur bekannt, dass das Weiße Haus überlegt, möglicherweise da auch Lizenzen zu ergeben, ist die Aktie gleich um fast 30% in die Höhe geschossen. Also die Fantasie und Euphorie bei so Investoren ist natürlich wie immer eh riesengroß. Aber die Geschichte zeigt auch, dass das nicht unbedingt immer dann auch auf fruchtbaren Boden fallen muss. Also gerade beim Thema Tiefseebergbau gab es ja schon ein paar, sage ich mal, Begeisterungswellen seit den 1960er Jahren eigentlich, also beginnend in den 60er Jahren. Bis in die 90er hinein hat es immer wieder Unternehmen gegeben und auch Staaten gegeben, die gemeint haben, sie würden da jetzt auf den Meeresgrund hinabtauchen und dann eben die Rohstoffe holen. Letztlich ist daraus nie was geworden, weil sich's nie gerechnet hat. Also es war, und jetzt, da rede ich jetzt noch nicht von den ökologischen Auswirkungen, sondern so aus einer ganz rein nüchtern ökonomischen Sicht, es ist einfach zu teuer. Und das ist die große Frage, ob sich das jetzt geändert hat durch den potenziell steigenden Bedarf an kritischen Mineralien, durch die gestiegenen Preise etc.
Jetzt sind wir aber vielleicht doch ein bisschen an einem anderen Punkt, denn wir wissen ja, die Elektrifizierung passiert demnächst. Das heißt, wir brauchen diese Rohstoffe vielleicht diesmal wirklich.
Ja, wir brauchen sie wirklich und die Frage ist eben, wie teuer werden sie werden? Also sprich, wie viel kann man damit verdienen, dass man eben auch ein sehr kostspieliges Unternehmen oder Unterfangen da antritt? Dazu gibt es sehr wenig offizielle Literatur. Es gibt eine ältere Studie des MIT, die haben sich gezielt die Clarion-Clipperton-Zone angesehen und die sind dahinter gekommen, dass zum Beispiel der Preis für Nickel, da ist man schon relativ nah dran. Also wenn der noch um so 10% steigen würde, dann würde sich theoretisch sogar schon lohnen, dafür zum Meeresgrund zu tauchen. Bei Kobalt müsste er sich fast verdoppeln, dass es wirtschaftlich Sinn macht. Also man sieht, es ist schon, in Wahrheit ist diese Schwelle jetzt noch nicht da, zumindest nicht ohne massiven staatlichen Förderungen.
Die auch angekündigt werden in der Executive Order von Trump, dass es da das Geld locker sitzen soll, wobei genaue Beträge werden natürlich noch nicht genannt. Und ich glaube, man muss beim Unterseebergbau natürlich einen Punkt noch dazu sagen. Da geht es ja nicht nur um wirtschaftliche Überlegungen, sondern es geht auch um die Umsetzbarkeit. Und wenn es die Lizenz von der Regierung der Vereinigten Staaten kommt, braucht man sich eben auf offenem Meer, irgendwo im Pazifik, weniger fürchten, dass irgendwelche Umweltaktivisten auftauchen und den Ort des Abbaus irgendwie besetzen, weil es rein technisch schon relativ schwierig ist.
Stellt sich die Frage, wieso hat diese Firma, von der ich vorhin schon gesprochen habe, eigentlich so einen Stress?
Das lässt sich relativ einfach erklären. Die Metals Company hat sehr viel Geld ausgegeben, um eben die Vorbereitung für den Tiefseebergbau zu stemmen und die Tiefseeroboter etc. anzuschaffen und hat aber bis heute noch nichts Verkaufbares zutage gefördert und sprich 0 Euro Gewinn gemacht, sondern im Gegenteil sehr, sehr hohe Verluste. Also allein im letzten Jahr waren es dann 82 Millionen Dollar, die man miese gemacht hat, und schön langsam kommt das Unternehmen unter Zugzwang und muss irgendwann beginnen, es ist noch dazu börsennotiert, den Investoren auch was zurückzugeben. Kurz gesagt, sie wollen das jetzt machen, weil sie nicht weiter Geld verbrennen können, ohne dass ihnen die verbliebenen Investoren weglaufen.
Und ein bisschen wirkt es ja, Matthias, du hast es ja früher gesagt, dass die Firma einen Sprung an der Börse gemacht hat und da rollt dann der Rubel oder der Dollar.
Ihr habt es vorhin gesagt, was jetzt dann wirklich passiert, das wird man sehen. Die Zeichen schauen nicht so gut aus. Habt ihr mir was mitgebracht, was mir ein bisschen Mut macht?
Ich hoffe, dass es dir zumindest ein bisschen Mut macht. Ich habe dir aus der Steiermark einen Mutmacher oder euch natürlich mitgebracht.
Yes. Mut.
Und zwar das steirische Unternehmen AkkuPower. Das ist ein Akkuhersteller, den gibt es dort auch schon recht lange. Und der hat vor wenigen Tagen seinen ersten Natrium-Ionen-Akku für den industriellen Gebrauch in Serienproduktion geschickt. Was ist daran so besonders? Es ist im Grunde so etwas Ähnliches wie ein Lithium-Ionen-Akku, wie wir ihn alle kennen, nur ein wenig größer. Und das tatsächlich Besondere ist, er kommt gänzlich ohne kritische Rohstoffe aus. Also statt Lithium wird dort im Grunde nur Salzwasser gebraucht. Davon gibt es tatsächlich mehr als genug. Es gibt also auch eine serienreife Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus und damit zu sehr, sehr vielen elektronischen Geräten, die wir im Moment damit betreiben, wo wir eben auf kritische Rohstoffe verzichten könnten.
Das klingt ja ganz brauchbar.
Das freut mich, dass ich dir zumindest ein bisschen eine Freude machen konnte.
Ja, das ist einfach ein Mutmacher par excellence.
Schöner könnte ich es auch nicht sagen, Milo. Das heißt, wir verabschieden uns jetzt.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Man kann uns liken, folgen, uns auf diepresse.com lesen.
Man kann sich für den Newsletter anmelden.
Link dazu ist in den Shownotes.
Oder man kann uns in 2 Wochen hier wieder hören.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.